Ja, guten Morgen und herzlich willkommen zum Karfreitag. Ich möchte als Überschrift über meine Predigt eigentlich als Untertitel einen Vers stellen, und zwar einen, von dem wir eigentlich schon gesungen haben. Johannes 13, 1b. Da heißt es: vor dem Passafest, aber als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Ja, bist du einer von den Seinen oder willst du zu den Seinen gehören? Welchen besseren Tag gibt es, um darüber nachzudenken, dass Jesus uns liebte, wie er das gezeigt hat? Die Evangelisten überliefern uns vom Karfreitag in der Passionswoche ja, dass Christus stumm ans Kreuz ging und dass Jesus schwieg, so wie es prophezeit war. Jesaja 53, Vers 7 heißt es: er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern, und er tat seinen Mund nicht auf. Aber dieses Schweigen galt nur der Ungerechtigkeit. Es galt seinen Feinden, seinen ungerechten Richtern, seinen Hassern und allen Ignoranten. Denn er lehnte sich nicht auf gegen dieses Unrecht, denn dies war der Plan Gottes, um das Recht hinauszuführen. Matthäus 12, Vers 17. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht: siehe mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele Wohlgefallen gefunden hat. Ich werde meinen Geist auf ihn legen und er wird den Nationen Recht verkünden. Er wird nicht streiten, noch schreien, noch wird jemand seine Stimme auf den Straßen hören. Ein geknicktes Rohr wird er nicht zersprechen und einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht hinausführe zum Sieg. Und auf seinen Namen werden die Nationen hoffen. Allerdings bedeutet das nicht, dass Jesus zu seiner Kreuzigung und zu seiner Motivation, diese zu ertragen, gar nichts gesagt hätte. Wir sehen in dem stummen Ertragen seines von Gott gewollten Leidens, wie die Liebe Christi zu den Seinen auf eine ewige Weise zu uns redet. Meine Lieben, da werden wir noch in Ewigkeit drüber nachdenken und staunen, dass er, der Schöpfer des Himmels und der Erde, sich so weit erniedrigte bis zum Tod am Kreuz, ja, bis zum Tod am Kreuz. Aber trotzdem redete Christus doch bei seiner Kreuzigung. Und wir wollen heute lernen von den sogenannten sieben Worten, manche nennen es sieben Schreie, teilweise waren es Zurufe Christi am Kreuz, die allesamt seiner Liebe entsprangen. Also werden wir sieben Originalaussagen Christi, kurze, knappe Aussagen, eben diese sieben Worte Christi vom Kreuz betrachten. Und wir können erkennen, es sind sieben Edelsteine. Wir werden aber nur fünf der sieben Worte vom Kreuz näher betrachten können. Das passt aber dann eben auch besser thematisch auf Karfreitag. Die zwei anderen sind eher für den Sonntag. Es sind allesamt atemberaubende Aussagen mit ewiger Tragweite. Und ich kann nur beten, dass ich sie recht verstanden habe und auszulegen weiß. Diese sieben Aussagen, die werden wie Trompetenstöße noch in Ewigkeit schallen. Jesus sprach diese sieben Sätze irgendwann zwischen 9 und 15 Uhr am Freitag der Passionswoche, in der Hitze des Tages. Diese Worte haben schon so manchen Sünder zur Anbetung gebracht. Und diese Worte, sie haben übrigens starke Bekenntnisse seiner Getreuen in unserer Kultur, in der Kunst besonders in der Musik hervorgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, ich nenne das bekannte Oratorium von Joseph Haydn. Das heißt, die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuz. Das könnt ihr einfach mal bei YouTube eingeben, Joseph Haydn, und anhören. Das ist ein Instrumental, das nichts anderes ausdrückt wie diese sieben Situationen am Kreuz. Mir war es nicht möglich, mit Sicherheit zu sagen, wie genau die Chronologie dieser Aussagen war. Zum Glück haben das viele Gelehrte vor mir schon versucht und ich finde, es gibt eine gewisse Logik, der auch viele folgten, bei denen ich auch lesen und vergleichen konnte. Alle diese Aussagen wären es wert, eine eigene Predigt zu bekommen, aber wir sind ja schon in einer Predigtreihe und so geht es mir heute darum, eine Übersicht und einen Zusammenhang dieser sieben Worte verständlich zu machen, vor allem ein gewisses Gefühl, ein Bild für diese bitteren Stunden der Kreuzigung Jesu zu vermitteln. Und so fällt uns schon in der ersten der drei Kategorien hier etwas besonders auf. Und dazu möchte ich was erzählen. Wie ihr wisst, war ich zuletzt, jetzt schon wieder, viel und einmal auch schwer krank mit der Influenza. Und es war jetzt nicht so witzig. Es gab 3 Tage lang hohes Fieber und schwere Gelenkschmerzen. Und danach 3 Tage mit schweren Schmerzen an der Lunge, mal ganz abgesehen von den ganzen anderen Symptomen. In dieser Zeit hatten wir wegen eines Wasserschadens noch eine ziemlich laute Trocknungsmaschine in unserem Bad laufen, die mich auch fast wahnsinnig gemacht hätte. Und da könnt ihr euch vorstellen, da war ich schwer mit meinen Leiden beschäftigt. Und wenn jemand aus der Familie was von mir wollte, war ich ziemlich schnell am Ende meiner Geduld. Und ich konnte und wollte mich einfach nicht mit den Nöten meiner Familie, meiner Lieben auseinandersetzen. Aber wenn ich mir dann doch nochmal die Kraft gab und ein paar Minuten etwas Luft hatte und ich eine Kleinigkeit für die Familie geleistet hat, etwa den Geschirrspüler einzuräumen oder sowas, dann haben mich gleich alle für verrückt erklärt. Warum? Nun, niemand hat erwartet, dass ich mich angesichts meiner Leiden, und die waren ja nun wahrlich noch sehr weit weg von denen Christi am Kreuz, für sie einsetzen würde. Was will ich damit sagen? Im Angesicht persönlichen Leidens an andere zu denken, das ist nicht in unserer Natur. Nee, wir machen lieber Vorwürfe. Du bist schuld, du hast mich angesteckt, du nimmst keine Rücksicht, du nervst mich. Aber schau mal, unser Heiland hier. Worauf richtet er seine Augen? Johannes 19, Vers 26 und 27. Als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, den er liebte, dabei stehen, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe dein Sohn. Und dann spricht er zu dem Jünger: Siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Seht mal, wie Jesus die beiden hier füreinander verantwortlich macht, die ja das bisherige Szenario soweit mitverfolgt hatten. Ihr Versagen im Garten Gethsemane stach sie wohl noch im Gewissen. Und da mussten sie miterleben, wie Christus verraten und festgenommen wurde. Wie ihm mehrfach der Prozess ungerecht gemacht wurde, wie man ihn verhöhnte und ihn schlug und geißelte. Und ihn danach zwang, sein eigenes Kreuz hinaus vor die Stadt zu tragen. Und nun konnten sie nur noch machtlos und fassungslos stehen vor dem Geliebten und zusehen, wie man ihn auf den Querbalken band und ihn dann die rohen Eisennägel durch die Gelenke jagte. Die Welt kehrt sich bis heute ab von diesem Schaubild. Sie will davon nichts wissen. Denn sie denken, es hat mit ihnen nichts zu tun. Aber Maria, Seine Mutter will in seiner Nähe bleiben. Und Johannes, der engste Freund unter den Jüngern. Er, der meistens an seiner Brust lag, der wusste, wie dieser Jesus sich anfühlte, der seinen Geruch kannte und seinen Herzschlag gehört hatte. Er, der später schrieb, was wir von Anfang an gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist offenbart worden. Wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Er, der das sagte später, der stand fassungslos vor dem Gekreuzigten. Und er war wahrscheinlich auch sehr beschäftigt mit seiner eigenen Trauer über die Trennung von seinem geliebten Herrn. Diese beiden letzten treuen Freunde müssen eben nun mit ansehen, wie dieses Fluchholz aufgestellt wird. Das Kreuz hatte ja auch den Sinn, in aller Öffentlichkeit klarzumachen, dort kommt man hin als Verbrecher. Und im speziellen Fall Jesu, dort kommt man hin, wenn man sich gegen die geistliche Obrigkeit Israels stellt. Und sie sehen zu, wie ihr moralischer Held Jesus einen so ehrlosen und schändlichen Tod sterben muss. Ein Tod, der nichts Heldenhaftes mehr hatte. Wenn man den Jesus-Film sieht, kann man das vielleicht ein bisschen nachvollziehen. Weil es denn auch Momente und Aufnahmen gibt, die man einfach nicht ertragen mag. Kennt ihr das? Bosheit und Brutalität, von der man nichts wissen mag, und ein Geschändeter, in dessen Angesicht man sich zu blicken scheut. Jesaja 53, Vers 3. Er war verachtet von den Menschen und verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Aber das ist der Blick von unten hinauf ans Kreuz. Ganz anders aber die Perspektive unseres Herrn. Er sorgte sich um seine Lieben und setzt die beiden in eine gemeinsame, tiefe und andauernde Verantwortung gegeneinander. Manche wissen ja, wie das ist. Wenn jemand in der Familie alleinig gläubig ist, man ist einfach geistlich unterversorgt. Man bekommt vielleicht materielle Versorgung, aber geistliche Versorgung war für Maria das, was Not tat. In der Familie Josefs war ja außer Maria bis dahin niemand dem Christus gefolgt. Und dafür hatte der Herr am Kreuz den Blick. Und so stiftet er dort unter dem Kreuz eine Gemeinschaft, die wertvoller ist als die von Fleisch und Blut. Und diese wertvolle Gemeinschaft können wir bis heute haben und genießen. Auch dafür ist unser Heiland gestorben. Lasst uns dafür kämpfen und beten, dass sie uns wertvoll wird und bleibt und wir sie nicht zerstören. Denn nur, Geschwister, nur jemand, der unter dem Kreuz steht und lebt, oder nur mit jemand, der unter dem Kreuz steht und lebt, kann man diese tiefe, wertvolle Gemeinschaft haben als Christ. Alles andere ist ein fremdartiges Joch. Nur zwei, die mit dem Herzen an diesem Gekreuzigten hängen, sind sich wirklich nah. Das ist nicht nur das Geheimnis einer gelungenen Ehe, sondern das ist auch das Geheimnis einer treuen Versammlung Gottes. Und das ist auch die stumme Frage aus diesem Zuspruch Christi an seine Mutter und an seinen treuesten Jünger. Hängt dein Herz an dem Gekreuzigten? Dann schenkst du es doch gerne deinem Bruder oder deiner Schwester. Nirgendwo sonst entsteht wahrere Gemeinschaft als unter dem Kreuz. 1. Johannes 4, Vers 20 heißt es: Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner, denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Also Liebe zum Gekreuzigten ruft Bruder, ruft Schwesterliebe hervor. Alles andere ist Heuchelei oder Vereinsmeierei. Aber wir sehen eins weiter, dass Christi Perspektive am Kreuz weitergeht als bis zu seinen Geliebten. Sein Blick schwenkt auch hin zu seinen Feinden. Lukas 23, Vers 34. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er wurde verurteilt, weil er bekannte: Ich und der Vater, wir sind eins. Und im größten Leid hält er diese Wahrheit fest. Aber sein Reflex war das Gebet zum Vater. Und dieses Gebet, das galt nicht nur seinen Freunden, es galt den grausamsten Feinden Christi. Und es waren keine Feinde, die ihm vor Jahren einmal etwas Böses getan hatten, sondern solche, die ihn mit voller Absicht und gerade jetzt im Moment ermordeten. Der Heiland hat diese Fürbitte nicht erst, als das Unrecht bereits vergessen war oder Gras über die Sache gewachsen war, sondern während die rostigen Nägel in seinen Wunden brannten. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und so ist sein zweiter Ruf am Kreuz zu Gott Vater gerichtet, den Christi Feinde nun im ganz im Besonderen zum Feind haben mussten. Alle, die mitgeholfen haben, dass er dort am Kreuze hing, alle die hatte er im Fokus. Die Soldaten, die so grob mit ihm waren, die ihn verspotteten und schlugen, Pilatus, der nur seinen politischen Vorteil gesucht hatte, obwohl er nichts Böses an ihm fand, hat er ihn der Kreuzigung übergeben. Die Hohenpriester, die ihn aus Eifersucht verleumdet hatten und erst ans Kreuz gebracht hatten. Und all die anderen, die mit ihm verantwortlich zu machen waren, weil sie nicht gegen dieses Unrecht aufgestanden waren. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wenn ich da an mich denke, wenn ich zu Unrecht leiden muss, ja, dann muss ich das klar machen. Dann will ich laut sagen, wer Schuld hat. Und ich verlange Reue und Wiedergutmachung und manchmal auch Rache. Aber da hängt einer, der zum Leiden bereit war. Einer, der damit ganz anders umging als jeder andere Mensch zuvor. Aus seinem Herzen entsprang etwas ganz anderes als aus dem Herzen eines Sünders. Wisst ihr, wenn die Not, wenn der Schmerz, wenn die Ungerechtigkeit groß genug ist, dann kommt aus jedem Herzen raus, was drinnen ist. Und Lukas 6, Vers 45 heißt es: Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor und der Böse bringt aus dem Bösen das Böse hervor, denn aus der Fülle des Herzens redet sein Mund. Was für ein Herz. Wisst ihr, auch Christus wollte, dass dem Bösen gewehrt wird. Und es ging ihm ja nicht darum, an dieser Stelle zu sagen, Schwamm drüber. Er wusste und er wollte, dass alles Böse am Ende verurteilt und bestraft würde. Und dazu stellte er sich selbst unter das gerechte Gericht Gottes. Und vielleicht hat er ja diesen Psalmvers 119, Vers 75 vor Augen gehabt. Da heißt's: Ich habe erkannt, Herr, dass deine Gerichte Gerechtigkeit sind und dass du mich in Treue gedemütigt hast. Er hat sich unter den Plan Gottes gestellt und er ist stellvertretend ins Gericht gegangen, nicht damit er sich räche, sondern damit die Menschen Erbarmen finden. Und so betet er für sie, statt ihnen zu fluchen. Denn er hat den Blick, der ihnen fehlte. Ja, sie sind viel zu blind dafür, zu verstehen, dass sie Schuld haben und noch mehr Schuld aufhäufen, während sie den, der sich ihnen erbarmen wollte, kreuzigen. Sie haben diese Perspektive nach oben nicht. Die kapieren ja gar nicht, was sie da tun. Aber Christus, er sieht ihr Problem. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Denn das ist das Hauptproblem des unerlösten Menschen, dass er seine Schuld nicht erkennt. In Johannes 1, Vers 5 heißt es, und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Wisst ihr, wir ahnen nicht im Entferntesten, wie sündig unsere Sünde ist. Das ist unser Problem als Menschen. Wir wissen nicht, was wir tun, weil wir nicht wissen, wer wir sind und weil wir nicht wissen, wer da kam und vor wem wir da stehen. Wir sind gefühllos und blind dem gegenüber, der zu Recht absoluten Gehorsam gegenüber seinen Geboten verlangt. Wir sind abgestumpft darüber, welche große Majestätsbeleidigung das eigentlich ist. Der Humanismus und unser Zeitgeist erledigen den Rest. Man redet den Menschen ein, dass Schuld irrelevant oder störend oder gar krankmachend ist. Und so betet dieser vollkommene Mensch Jesus zum Vater, dass jene verstehen mögen, was sie da tun. Und dass sie es bereuen können und dafür Vergebung suchen und finden. Was für ein Gebet, an was für einer Stelle. Im Paradies werden wir dann mal sehen, für wie viele der Verantwortlichen bei Jesu Kreuzigung dieses Gebet wirksam wurde. Da bin ich sehr gespannt drauf. Aber wisst ihr, dieses Problem ist heute immer noch da, dass der Mensch die ewige Trennung von Gott aufgrund seiner Schuld nicht versteht. Und wenn er es nicht einmal unter dem Kreuz versteht, wo soll er es dann verstehen? Nur wenn ein Wunder geschieht, nur wenn gebetet wird, nur wenn der Vater zieht und nur dort, wo uns die Predigt den Anschauungsunterricht des Kreuzesleiden Christi zeigt, kann der Mensch doch verstehen, was er getan hat und woran bzw. an wem er schuldig geworden ist. Nur dort am Kreuz ist Gottes Heiligkeit, sein Zorn und das stellvertretende Opfer zu ergreifen. Nur dort am Kreuz kann ich erkennen, wie schuldig meine Schuld ist. Nur wer wie Johannes und Maria unter dem Kreuz bleibt und hinaufblickt zu dem, der sich freiwillig gab, kann begreifen, welche Liebe hier aus dem Herzen Christi und aus dem Herzen Gottes quillt. Und genau deshalb ist es dem Paulus auch so ernst, als er zu den Korinthern mal sagt, dass es ihm nicht um geschliffene Rede geht, nicht um besondere Weisheit oder spezielle Geheimnisse im Reich Gottes, sondern dass er sich vornahm, 1. Korinther 2,2, nichts anderes unter ihnen zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und in Galatern sagt er, in Galater 3, Vers 1, dass er ihnen Jesus als den Gekreuzigten vor Augen gemalt hat. Also wende dich nicht ab von diesem Bild des Gekreuzigten, egal ob du ihn verkündigst oder ob du dich dem Kreuz näherst. Halte das aus. Lass die Menschen das aushalten. Sieh, was die gerechte Strafe Gottes für den schuldigen Menschen ist und verstehe das Erbarmen des menschgewordenen Gottes, wie er dort für alle Reumütigen am Kreuz bezahlt. Aber wir kommen zum nächsten Ausspruch Christi vom Kreuz, denn nun wird er von der Seite her angeredet. Von einem der zwei wahren Verbrecher, die hier zurecht hingen. Lukas 23, 42 und 43. Und er sprach: Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und er sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Da hängen zwei üble Räuber und Mörder mit ihm am Kreuz, und in ihrer verzweifelten Lage sollten sie eigentlich andere Gedanken haben, aber sie verhöhnen ihn, den Heiligen, genauso wie der Rest der Blinden. Selbst die, die nach dem damaligen Gesetz wahrscheinlich zu Recht verurteilt waren, am Kreuz zu sterben, selbst diese in ihrer ausweglosen Situation, sie, die wissen müssen, dass sie morgen vor ihrem Richtergott stehen würden, sie verspotteten diesen Sündlosen. Aber dann geschieht das Wunder, dass einem von den beiden die Augen geöffnet wird. Und er erkennt seine Schuld und sieht das Elend seines Lebens. Und er erkennt auch noch, dass dieser, der da neben ihm hängt, nichts Ungeziemendes getan hat. Und er bittet ihn: Gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und wir sehen, wie Jesus ihm gnadenvoll antwortet: Amen, also wahrlich, Amen, ich sage dir, heute noch wirst du im Paradies sein. Und damit steht, und damit stehen wir hier, vor der großen Frage des Menschen nach dem Wohin. Und die sehen wir hier auch beantwortet. Es gibt viele Menschen, die im Leben sagen: Ich habe keine Angst vor dem Tod, nur vom Sterben. So ein Unsinn, sage ich euch. Das Sterben ist ja nur der Übergang in eine ungewisse zukünftige Existenz des Menschen. Jeder Mensch hat diese zukünftige Existenz nach dem Sterben, und jeder wird am Ende davor Angst haben, sollte er nicht doch die Gewissheit bekommen, dass er ins Paradies eingeht. Diese Angst kann man vielleicht so lange ignorieren und darüber spotten, wie es einem gut geht, aber wenn es eng wird, dann kommt sie doch die Frage: Wo gehe ich hin? Und leider ist es nicht so, wie hier am Kreuz, dass einer von zweien die Umkehr schafft. Dieses Bild von zweien will es doch nur zeigen, dass es zwei Möglichkeiten gibt. Und es sagt doch nichts über die Statistik derjenigen, die gerettet werden. Also machen wir uns nichts vor. Jeremia sagte, von Gott gesendet zum abtrünnigen Israel: Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören, und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Jeremia 29, Vers 12. Man könnte auch sagen, Gott rettet nur die, die es von ganzem Herzen wollen. Aber zumeist tun das die Spötter leider nicht mehr. Es sei denn, Gott schenkt ein Wunder und lässt sie erkennen, was jener hier erkannte. Und wenn einer fragt, was jener hier indirekt fragte: Was wird sein mit mir, wenn ich sterbe? Kannst du was tun in deinem Reich? Denn ich weiß ja nicht, was mit mir sein wird. Wenn einer die Ungewissheit seiner Ewigkeit versteht, dann spricht Christus ihm wie diesem Schwächer große Gewissheit zu: Amen, ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Wer kann schon Amen sagen angesichts des Todes? Nur Jesus. Wer wird schon gewiss sein angesichts seines bevorstehenden Todes? Nur wer seine Schuld eingesteht und die Worte Jesu für sich in Anspruch nimmt. Schau doch, wenn ich oder du, wenn wir Amen sagen, dann heißt das nichts anderes: Ja, lieber Gott, das wünsche ich mir, oder das hätte ich gern. Aber Jesu Amen ist gesprochen in Übereinstimmung mit dem ewigen Gott. Das heißt, wenn du in Gewissheit dieses Amen von Christus stirbst, dann wirst du mit ihm im Paradies sein. In Philipper 1, Vers 23 heißt es mal, sagt Paulus: Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Das ist Gewissheit. Ja, jetzt haben wir die erste Spalte, sage ich mal, dieser Tabelle. Der liebende Blick Jesu am Kreuz. Der liebende Blick des Gekreuzigten für uns. Er hat einen Blick dafür, was wir brauchen, wenn wir ihm unter dem Kreuz begegnen. Erstens Gemeinschaft mit denen, die Gott lieben, haben wir gelesen und gesehen und gehört. Eine neue Familie. Zweitens einen Blick für unsere Schuld und dazu Vergebung für die Vergangenheit. Und drittens einen Blick für unsere Vergänglichkeit. Und eine Antwort auf die Frage, was kommt danach, wo gehen wir hin? Dazu ergibt er uns seine machtvolle Sicherheit für unsere Zukunft. Wir brauchen nicht zu bangen. Und so ist unser Herr, zuerst ist sein Blick auf die Seinen gerichtet und so zeigt er uns zuerst, was wir benötigen und was er uns geben will. Aber das alles wäre gar nicht zugänglich, wenn er nicht so teuer dafür bezahlt hätte. Deswegen nochmal unser Untertitel, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Und das ist die zweite Gruppe der Kreuzesworte, der bittere Kelch des Gekreuzigten. Und wenn ich die folgenden Worte lese, wie wir sie zweimal in den Evangelien stehen haben und darüber nachdenken, was sie bedeuten, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich erschüttern sie immer wieder. Matthäus 27, Vers 45, aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Um die neunte Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf und sagte, Eli, Eli, lema sabachthani, das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn wir verstehen wollen, was an dem Satz so besonders ist, da müssen wir erstmal überlegen, wer hier mit wem redet. Es wäre weder verwunderlich noch unbegreifbar, wenn ich oder du oder sonst einer von Adams Nachkommen an irgendeiner Stelle im Leben diesen Satz, diesen fragenden Selbstzweifel äußern würde. Denn an keiner Stelle unseres Lebens hätten wir irgendetwas anderes verdient, als genau das ausrufen zu müssen. Wir hätten nicht mal eine Antwort verdient. Der stumme Zweifel in Ewigkeit, das stumme Nagen ohne Ende wäre unser gerechter Lohn. Aber dieser Herr, der von Ewigkeit her in perfekter Gemeinschaft und Harmonie mit diesem heiligen und gerechten Gott liebt und lebt, er, der sagte, ich und der Vater, wir sind eins, der hängt hier am Kreuz und wird so behandelt, wie wir es in Ewigkeit verdient hätten. Gottesferne. Es geht um Gottesferne. Und wie viele Menschen haben damit erstmal gar kein Problem? Weil sie ja Gott überhaupt nicht in ihrem Leben haben wollen. Ohne zu verstehen, dass sie von Gott geschaffen, von ihm erhalten und in seinem Bilde gemacht sind. Ohne zu verstehen, dass ihr Leben ohne ihn völlig am Ziel vorbeigleitet und in Ewigkeit verdirbt. Nun, die meisten werden es leider erst da begreifen. Lukas 13, Vers 28, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein, wenn ihr Abraham und Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes sehen werdet, euch aber draußen hinausgeworfen. Aber dieser Christus ist ja ganz anders. Er ist wie ein Kind, das niemals allein gelassen wurde von Mama und Papa. Und das plötzlich auf einen Schlag verwaist. Wisst ihr, wir haben unsere Kinder früh darauf ganz bewusst trainiert, auch ohne Papa und Mama klarzukommen. Es war unser Ziel, dass sie sehr früh in diese Kinderzeltlager gehen können. Wir haben nämlich oft erlebt, dass sogar ältere Kinder es nicht ausgehalten hatten, dort mehr wie eine Nacht zu überstehen, weil sie zu Hause doch sehr verwöhnt waren und einfach Heimweh bekamen. Aber das war in vielen Fällen kein Heimweh in dem Sinn, das war einfach Trennungsschmerz. Ja? Sicher manchmal auch von Handy und Nintendo und Mamas Verwöhnküche. Aber bei Jesus, da ging es nur um die Trennung vom geliebten Vater. Die Evangelien sind voll davon, dass Christus sich geradezu der Verbundenheit, der liebevollen Beziehung mit dem Vater rühmt. Die war von Ewigkeit her. Verstehst du, in der ewigen Beziehung zwischen Vater und Sohn gibt es an diesem Tag einen Riss, einen Hammerschlag, eine einmalige Wendung, an der die vollkommene Liebe des Sohnes zum Vater und umgekehrt die schwerste Prüfung aller Wesen und aller Zeiten bestehen muss. Und das alles, weil sich der Vater das von seinem Sohn wünscht. Und dieser voller Liebe im Gehorsam geht. Und dann hängt er da und leidet. Und in zwei Evangelien wird uns berichtet, wie er das in der damaligen Sprache in Aramäisch seiner Mundart gesagt hat. Eli, Eli, lama saftani. Ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht. Wird sehr unterschiedlich gemacht. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott verlässt Jesus in dieser Zeit. Und wir lesen, das ganze Land wird in eine dreistündige Finsternis getaucht. Diese Finsternis ist das Bild für das Gericht Gottes. Das Bild auf Trennung von Gott, wegen Sünden. Eine sehr reale Finsternis. Davon redet die Schrift an vielen Stellen. Aber das Gericht war nicht über die Menschen hereingebrochen. Die Strafe Gottes an den Menschen war nicht die Finsternis, wie manche dachten. Nein, die Strafe Gottes fand am Kreuz statt. In dem Riss der Beziehung zwischen dem ewigen Vater und dem ewigen Sohn. Gott Vater richtet die Strafe in diesem Moment auf eine Stelle, nein, auf eine Person. Auf den Geliebten am Kreuz. Denn nur er konnte sterben und dadurch andere retten. Und die Leute, sie spotteten. Er rette sich selbst, wenn dieser der Christus Gottes ist, der Auserwählte. Lukas 23, 35. Er wollte dem Vater gefallen und wollte dich retten. Aber schau mal, zu welchem Preis. Und schau mal, weil Jesus sinnlos ist, trifft ihn das Gericht Gottes doch noch umso härter. Er ist der Sündlose, der Heilige, der Gerechte. Sollte dabei die Sonne strahlen können? Nein. Schau, hier kommen zwei Katastrophen zusammen. Gott verlässt diesen geliebten Sohn. Und dann legt er auch noch alle Schuld derjenigen, die je geglaubt haben und je glauben werden, auf ihn drauf. Und straft ihn mit einer Strafe, die wir überhaupt nicht verstehen können. Sie bleibt uns zu einem gewissen Teil verborgen. Wen es interessiert, das Ofengebäck des Speisopfers, diese glühende Hitze im Verborgenen, im Verschlossenen des Ofens. In 3. Mose 4, Vers 2 könnt ihr das lesen. Das ist das Bild, das ist die Vorausschattung darauf. Und Paulus beschreibt es später mit den heute schon gehörten und so bewegenden Worten folgendermaßen. 2. Korinther 5, Vers 21. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Denk mal mit mir mit. Was ist alles Sünde? Welche Sünden haben wir in unserem Leben alle aufgehäuft? Mit einer Leichtigkeit, die aus der Ignoranz Gott gegenüber kommt. Und Gott, er hat diesen Christus, der immer nur Wahrheit redete, zum Lügner gemacht. Den Geber aller guten Gaben, den hat er zum Urdieb erklärt. Den Erfinder der Ehe und der guten und reinen Sexualität und Fortpflanzung, den hat er zum Lustknaben und Kinderschänder gemacht. Den Lebensgeldgeber und den Lebenserhalter, den hat er zum Mörder erklärt. und so weiter. Denk das mal fort. Und ganz verlassen von Gott hängt er da am Kreuz. Und er wird nicht nur so genannt, nein, nein. Er wird von einem heiligen und zornigen Gott genau so gestraft. Als ob er das alles verdient hätte. Als wenn er es wäre. Wir haben Leichtfertigkeit und Gott gegenüber, also Gott gegenüber ignorant gesündigt. Aber er hat aus der schmerzhaften und unverschuldeten Trennung all das bezahlt. Und das alles aus Liebe zum Vater und aus Liebe zu dir. Da er die Seinen geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Und denken wir auch an Gott Vater. Er hat das alles auf ihn gelegt und seinen Sohn zerschlagen. Jesaja 53, 9 bis 10. Man gab ihm beim Gottlosen sein Grab, aber beim Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hatte. Kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wozu sollte denn das gut sein, frage ich dich. Damit die Sünde hingerichtet wäre und du sie nicht mehr zugerechnet bekommen musst. Ja, damit du, damit ich, damit wir frei ausgehen können. Wenn du genau daran glaubst. Wenn du genau an den Gestraften glaubst. Das ist Karfreitag. Wir leben in der Entfremdung von Gott, Vater, und gewöhnen uns die Sünde in unserem Leben an. Und sehnen uns oft nicht mal von der Sünde weg. Und oft nicht zum Vaterhaus hin. Aber Jesus Christus wird aus der gewohnten Liebesbeziehung rausgestoßen und als Feind Gottes bestraft. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es ist ein Schrei der Not Christi, ein Schrei auch der Not des von Gott verlassenen Menschen. Lass uns wach werden von diesem Schrei und hinfort anders über Sünde denken, anders fühlen und anders handeln in unserer Beziehung zu Gott und zu den Seinen. Denn er liebte sie bis ans Ende. Werden wir das auch wollen? Oder sollen wir weitermachen, unsere kleinen Eitelkeiten und Ziele groß zu machen und unsere Sünde klein zu achten? Wenn wir verstehen, wie dringend wir immer wieder seine Vergebung brauchen und wie teuer uns dies erworben wurde, dann wird all das andere verblassen. Christus erlebte diese Stunden ganz sicher, auch in Erinnerung an Psalm 22, wo es heißt, Vers 16, meine Kraft ist vertrocknet wie gebrannter Ton und meine Zunge klebt an meinem Gaumen in den Staub des Todes legst du mich. Und damit kommen wir zum fünften Wort Christi am Kreuz. Johannes 19, Vers 28 heißt es nämlich, danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Im Griechischen steht hier nur ein Wort, dipso oder dipsa, weiß nicht, wie man es ausspricht. Und das beschreibt einfach nur einen Verdurstenden. Das ist nichts Heldenhaftes. Das ist einfach nur erbärmlich. Aber es ist echt. Es ist realistisch. Es ist echtes menschliches Leid. Überlege mal, der vor kurzem gesagt hat, wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Der hängt hier am Kreuz und krächzt gerade noch diese Worte, ich verdurste. Da fragt man sich schon, wie will dieser denn meinen Lebensdurst stillen? Nun, das macht er genau so, indem er für dich schmachtete. Er nimmt dieses Billiggetränk, dieses saure Essigwasser der feindlichen Soldaten zu sich, damit du Kostbares trinken kannst. Wasser, das ins ewige Leben quillt. Entschuldigung. Johannes 4, Vers 13 bis 14. Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihnen geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht die Beschäftigung mit dem Kreuz auch immer sehr unter die Haut. Es ist sehr schwer eingängig. Es ist unangenehm. Es ist skandalös. Ich tue mich schwer damit. Und so, die Welt will sowas gar nicht hören. Hätte Gott denn seinen Erlösungsweg nicht auch etwas attraktiver, stromlinienförmiger machen können? Muss das so bitter schmecken? Selbst Christus hatte doch da nicht Verlangen danach. Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, hat er gesagt. Siehst du, selbst Christus hat diese Frage gestellt. Muss das sein? Muss ich diesen Kelch nehmen? Aber als er von Gethsemane zurückkam, um verraten zu werden, wusste er, ja, das muss sein. Der Vater will es so. Also wie können wir überlegen, ob wir uns oder der Welt diesen Anblick ersparen könnten, wenn der Vater es für den Sohn bestimmte? Es war notwendig, um für uns zu sühnen. Und es ist und bleibt notwendig, zu betrachten, darüber nachzudenken, um es zu glauben und um gerettet zu werden. Denn nur dort am Kreuz erkennen wir die Schwere der Sünde, die Folge der Sünde und die Größe seiner Gnade. Und wenn du nun davor stehst und denkst, so schlimm bin ich ja gar nicht, dann hast du die Botschaft heute nicht verstanden. Und wenn du davor stehst und aber sagst, ich bin so schlimm, da hilft das Leiden Christi auch nicht mehr, dann hast du es auch nicht verstanden. Denn genau dort am Kreuz ist erkennbar, dass Gott jede Sünde bis ins Kleinste bestraft. Es ist aber auch zu erkennen, es gibt nichts, was Christus zurückgehalten hätte. Nichts, was nicht vergeben werden könnte. Allerdings ohne Leistung, allein aus Glauben, ist diese Vergebung zugänglich für jeden, der unter das Kreuz kommt. Ich komme zum Schluss. Danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstest. Alle, die unter dem Kreuz standen und spotteten oder staunten oder weinten, allen war eines bewusst. Nein, nicht bewusst. Nämlich, dass alles in diesem Moment schon vollbracht war. Aber er wusste es. Und er zeigte trotzdem er den Sieg schon hatte, seine menschliche Schwäche und Endbarkeit auch in seinem jämmerlichen Durst. Und dann sagte er seine letzten zwei Worte am Kreuz, die diesen stillen und ewigen, gültigen Sieg schon andeuten. Johannes 19, Vers 30, als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Und Lukas 23, Vers 46, und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und als er dies gesagt hatte, verschied er. Siehst du, erst ruft er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und nun ist es wieder der Vater. Der Sohn und der Vater, sie haben sich wieder. Es ist vollbracht. Und er war der Einzige, der es vollbringen konnte. So traurig diese Botschaft von heute ist, diese Hoffnung wollen wir doch mitnehmen in diese drei Tage oder diese zwei Nächte, bis die geheime Botschaft von Mund zu Mund geht. Hey, hast du schon gehört? Hey, der Herr, er ist auferstanden. Und wisst ihr, genau das macht die Botschaft vom Kreuz erst rund. Ich denke, wir werden sicher am Ostersonntag davon hören. Aber ihr wisst ja noch, womit wir angefangen hatten. Der Herr die Seinen, die in der Welt geliebt hatte, da die Seinen liebte, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Nirgendwo sonst können wir die Liebe Christi besser erkennen als dort am Kreuz. Wir sehen das an diesem ersten Wort. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Nur so war es möglich, dass auch seine Richter und Henker Vergebung erfahren konnten. Und wir sehen es am zweiten Wort. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Zugesprochen dem Schächer, der Christi Heiligkeit und seine eigene Sündhaftigkeit erkannte. Wir erkannten das am dritten Wort. Frau, siehe, dein Sohn, zu dem Jünger, siehe, deine Mutter. An dem Wort der Fürsorge für seine Treuen, für die, die es unter dem Kreuz mit ihm aushielten, für die hat er eine neue Gemeinschaft gegründet. Und wir sahen es aber auch an dem bitteren Kelch, den unser Heiland austrank bis zur Neige, weil es der Vater für ihn vorbestimmt hatte. Es war der Weg, Sünder selig zu machen. Dazu musste er ausrufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er musste fast verschmachtend röcheln, mich dürstet. Wir wollen am Schluss noch beten. Herr, wir singen, dass wir deine Liebe Macht preisen in einem Lied. Wir staunen über deine Liebe, die du uns unterm Kreuz erwiesen hast. Und wir bitten dich um unsere Leichtfertigkeit, wie wir mit Sünde umgehen. Und Herr, wir bitten dich, lass uns nicht nur an den Feiertagen den Preis, den du bezahlt hast und die Gnade, die du uns erwiesen hast, vor Augen haben, Herr. Bitte lass uns das im Gedächtnis bleiben. Herr, segne uns am heutigen Tag. Amen.